Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Achtung, große Frage dieses Mal.
Es geht darum, wollen wir eigentlich noch zusammenbleiben?
Das ist Erik Hegmann, Paarberater und Gast in diesem Ab 21 Podcast, sowie häufiger, und zwar immer dann, wenn wir Beziehungen sezieren in diesem Podcast. Und das tun wir jetzt. Liebe am Ende, so befreien wir uns aus der Sackgasse, ist unser Thema. Erik wird uns dazu ein paar Hinweise geben aus seiner Paarberaterpraxis. Erster Hand Sackgassenerfahrung kriegen wir von Tina, die auch Menschen in schwierigen Lebens- und Liebesphasen berät, weil sie auch selber mal in einer war, als ihr Mann sie nach 17 Jahren Beziehung für eine Freundin ihrer Töchter verlassen hat. Los geht's aber mit Alex, die hatte eine Affäre mit einem Mann, der eine Freundin hatte, und dann war die auf einmal schwanger und Alex' Plan, mit dem Mann eine Beziehung zu beginnen, war dahin. Reden wir drüber. Hi Alex.
Hi.
Wann hast du realisiert, das ist eine verdammte Sackgasse, in der wir da stecken?
Tatsächlich habe ich das relativ schnell gemerkt, nachdem diese Schwangerschaft eben rausgekommen ist, weil da dann natürlich so ein bisschen die Entscheidung anstand, was passiert jetzt, weil wir eigentlich vorher gesagt haben, dass wir wahrscheinlich das Ding sind, was wir jetzt in Angriff nehmen wollen, dieses Wir sozusagen. Mhm. Und dann haben wir uns eigentlich dafür entschieden. Und in dem Moment, in dem die Entscheidung bei uns gefallen ist, kam dann die Info, dass sie schwanger ist. Und dementsprechend stand dann natürlich erstmal die Frage im Raum, wie reagieren wir jetzt drauf? Und dann war relativ schnell klar, dass er die rationale Seite überwiegen lässt, sage ich mal, und sich gegen das Herz und für die Familie entscheidet und eben nicht nur in einem unkonventionellen Sinne, dass er halt als Vater da ist, sondern dass er auch dann damit diese Beziehung weiterführt, egal was das jetzt für uns heißt. Oder ja, nicht egal, was das für uns heißt, aber ich war nicht mehr Priorität in dem Moment.
Dich gab es in dem Moment dann einfach nicht mehr so wie vorher.
Mich gab es schon noch, aber genau, was du sagst, mich gab es nicht mehr wie vorher.
Ja, um zu verstehen, wie sozusagen tief oder wie weit ihr in diese Sackgasse reingegangen seid, muss man ja vielleicht noch verstehen, was vorher schon alles war. Also du hast wegen ihm die Stadt gewechselt?
Das stand in dem Moment noch im Raum. Also ich ich hatte mich dazu entschieden, die Stadt zu wechseln, und dann kam quasi schon diese Sackgasse. Ich hatte mich aber schon so darauf eingestellt, dass ich mir dann so ein bisschen das Ganze nicht nehmen lassen wollte, weil ich alles darauf ausgelegt hatte. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht und bin dann trotzdem in die Stadt gekommen.
Mhm. Okay. Du hast das Ganze auch aufgeschrieben, ne? In einem Text für einen Blog, im Gegenteil. Warum hast du das gemacht? War das vielleicht ein Move, um ihn zurückzugewinnen oder irgendwie davon zu überzeugen, dass es doch ein Fehler war, was er da gemacht hat?
Nein, das war es nicht. Er kennt den Text nicht, beziehungsweise er weiß nicht, dass es diesen Text gibt oder dass er öffentlich ist oder dass man ihn lesen kann. Das war tatsächlich Verarbeitung meinerseits. Was heißt Verarbeitung? Also ich bin damit immer noch nicht fertig und ich glaube, ich werde damit auch nie richtig komplett fertig. Aber ich habe mir so viele Gedanken gemacht und so viele Gedanken sortiert und irgendwie in so einem Text dann auch nochmal kanalisiert, weil ich irgendwie in Gesprächen natürlich mit Freunden und Freundinnen zwischendurch immer gemerkt habe, dass ich nicht die Einzige bin, die in so Sackgassen gerät. Natürlich jetzt, die Situation ist sehr speziell, das habe ich jetzt natürlich auch nicht nochmal erlebt, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, gerade darauf so reagieren, dass es, es hilft natürlich nicht zu sehen, dass es anderen schlecht geht, aber irgendwie darüber zu kommunizieren, dass man nicht die einzige Person ist, die in so einer Sackgasse steckt, und sich da irgendwie auch auszutauschen, auch wenn es nicht wirklich der Situation hilft, aber trotzdem einen selber und auch einfach, um es zu sortieren, hauptsächlich dafür.
Hm. Was ist jetzt, wie ist gerade jetzt der Status zwischen euch beiden?
Ja, wir sehen uns wieder regelmäßig, tatsächlich auch im beruflichen Kontext. Und
oh, wieso das?
Ja, weil bestimmte berufliche Bereiche nicht so großflächig sind, dass man sich da aus dem Weg gehen kann, tatsächlich. Also wir sind nicht fertig, sage ich mal so. Das, was wir sind, das geht ja nicht einfach weg, nur weil man sich rational dagegen entscheidet. Also das Gefühl, was man für einen Menschen hat, das wird nicht weniger, nur weil man sich dafür entscheidet, wenn man sich für jemand anders entscheidet. Weil wenn man sich für jemand anders entscheidet, dann heißt es nicht, dass man sich gegen die andere Person entscheidet. Und deswegen geht das nicht weg, was vorher da war.
Also ihr seht euch im beruflichen Kontext und du sagst, so richtig vorbei ist es auch noch nicht. Was lässt dich das glauben? Ist es seine Reaktion auf dich oder warum glaubst du das? Weil ich meine, er hat sich ja offensichtlich klar entschieden.
Ja, er hat sich klar entschieden auf der rationalen Seite, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst oder die Leute, die das auch hören. Es gibt ja so Momente, da sitzt man einem Menschen gegenüber und dann Ja, das klingt so nach diesem Klischee, ne? Dann knistert's. Aber das ist dann ja einfach so. Also dann hat man eine wahnsinnig krasse Anziehung und man merkt dann ja auch, dass man die Zeit, die man dann miteinander verbringt, gerade wenn es jetzt nicht in einem Meeting-Kontext ist oder so, dass man sich dann auch körperlich näher kommt. Beispiel, man sitzt irgendwie in einer Bar und dann geht man dem Körperkontakt nicht aus dem Weg oder dann ist man einfach ein bisschen zu eng. Und das passiert einfach trotzdem noch, auch wenn man das ab einem bestimmten Punkt halt abbricht jetzt. Weil man das nicht mehr zulässt, dass das weitergeht.
Wie groß ist deine Hoffnung, dass der Körperkontakt über die Bar hinausgeht und ihr jetzt nicht nur vielleicht einmalig was miteinander habt, sondern dass das wieder auf eine wie auch immer geartete Affäre oder am Ende eine Beziehung rausläuft?
Meine rationale Seite weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist tatsächlich. Aber wenn ich jetzt richtig ehrlich antworte, ich weiß nicht, ob ich das so schon mal laut gesagt habe, aber natürlich ist die Hoffnung da und auch nicht klein. Und tatsächlich baue ich mir damit ja, glaube ich, auch viele andere Sachen zu, indem ich mich emotional nicht davon entfernen kann. Ich bin ja bei diesen Menschen, ich bin ja mit meinem ganzen Herzen bei diesen Menschen und ich komme nicht davon weg. Und natürlich ist da deswegen die Hoffnung noch da. Und trotzdem versucht man, sie rational wegzusortieren und es funktioniert nicht. Und das ist schwierig, das ist ganz schön schwierig und das kann auch ewig lange dauern, habe ich jedenfalls bisher den Eindruck.
Wie lange ist es jetzt alles her, beziehungsweise wie lange arbeitest du jetzt schon daran?
2 Jahre.
2 Jahre, okay. Kann vielleicht auch tatsächlich noch eine Weile dauern, wenn sich nicht grundlegend was ändert, ne?
Ja.
Ja. Wann wirst du sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, ich muss irgendwie einen Cut machen und muss es zur Not erzwingen?
Ich habe den Gedanken tatsächlich jetzt schon immer mal wieder, weil ich einfach merke, wie sehr mich das überhaupt nicht loslässt. Und man sagt ja immer, ja, die Zeit macht Dinge besser, die Zeit heilt alle Wunden, in Anführungszeichen, dass es besser wird, dass es leichter wird. Und ich sehe es bisher nicht. Ich meine, es sind auch nur 2 Jahre, sage ich mal so. Aber trotzdem, dafür, dass es vorher auch nicht so eine lange Zeit war, ist es irgendwie, lässt es überhaupt nicht nach an Intensität. Und ich weiß nicht, wenn es mir die nächsten 10 Jahre so gehen sollte, ob ich das aushalten kann. Andererseits, ich weiß auch momentan nicht, wie ich diesen Cut ziehen sollte. Ich weiß nicht, also natürlich, ich kann die Stadt verlassen, ich kann mir einen anderen Freundeskreis suchen, ich kann alles Mögliche machen. Aber der Punkt ist, es sind ja viele Sachen, die ich nicht aufgeben möchte. Es ist mein Beruf, den ich nicht aufgeben möchte oder mein Job hier. Es ist die Stadt, die ich nicht aufgeben möchte, meine Freunde. Und ich, das wäre ein Cut, der so extrem ist, der mein ganzes Leben so sehr auf den Kopf stellt. Ich müsste komplett bei null irgendwo anfangen und ich weiß nicht, ob ich die Kraft dafür habe.
Alex hatte eine Affäre mit einem Typen, der hatte eine Freundin, dann hat er mit ihr ein Kind bekommen und jetzt ist Alex wieder alleine. Aber wie wir eben gehört haben, so richtig loslassen konnte sie von dem Typen noch nicht und so wie sich das angehört hat, wird es auch noch eine ganze Weile so weitergehen.
Deutschlandfunk Nova.
Ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum. Wenn man so um die 20 ist, 20 bis 25 und eine Beziehung geht zu Ende, dann ist das natürlich sehr traurig und es kann auch sehr schmerzen. Und wahrscheinlich ist es das Allerschlimmste in dem Moment. Aber wenn man ein paar Jahre älter ist, die Beziehung vielleicht auch tendenziell ein bisschen länger gedauert hat, man mehr gemeinsame Geschichte hat, dann würde ich sagen, ist die Trennung nochmal eine ganz andere. Dann ist das Loch, in das man fällt oder kann dieses Loch sehr, sehr tief sein und man da oft jahrelang drin sitzen. So ging es Tina. Die wurde nämlich nach 17 Jahren von ihrem damaligen Partner verlassen und gleich sprechen wir jetzt über dieses Loch, in dem sie danach drin saß. Hallo Tina.
Ja, hallo erstmal.
Was war denn der Grund für die Trennung nach 17 Jahren?
Ja, das lässt sich immer so ein bisschen im Nachgang etwas schwer einordnen, ne? Also das war so ein schleichender Prozess. Also für mich gefühlt war es wie von heute auf morgen. Aber es war letztendlich so ein schleichender Prozess, der sich über Jahre aufgebaut hat. Ich würde aber sagen, woran wir uns nachher so aufgerieben haben, wir haben eine Firma gegründet damals und der Erfolg war sehr viel größer und ist sehr viel schneller gekommen, als wir damit gerechnet haben. Und irgendwie hat uns das so ein bisschen den Rest gegeben. Und natürlich waren wir auch so ein bisschen unterschiedlich unterwegs vom Reifegrad her damals. Also das ist mir aber alles erst natürlich im Nachgang aufgegangen. Ja? In der Zeit war es für mich ein Rätsel, was ist auf einmal da passiert. Und das kam für mich, wie gesagt, sehr plötzlich gefühlt.
Ja, aber ganz kurz, wenn ich dazwischen gehen darf, so ein Erfolg in einer Firma ist ja eigentlich was, worüber man sich freuen würde, oder? Also ich könnte mir sehr einfach vorstellen, wenn es nicht läuft, dass man dann, warum auch immer, vielleicht dem anderen die Schuld gibt dafür, dass es nicht läuft oder man einfach über die Krise in der Firma die Krise in der Liebe bekommt. Aber wenn ihr erfolgreich wart, wo war das Problem?
Ja, genau. Das war ja eigentlich unser großer Traum. Ne? Also wir hatten ja in den 17 Jahren, also wir sind ja relativ jung damals zusammengekommen und hatten so gewisse Träume und Wünsche, aber irgendwie mussten wir immer sehr kämpfen. Ja, wir haben ja dann auch unsere zwei Töchter gehabt und wir mussten um alles immer ein bisschen kämpfen. Und als es dann aber auf einmal da war, also ich sag mal so am Höhepunkt unserer Zeit, da ist es dann echt zerbrochen. Das heißt, wir waren gerade an dem Punkt, dass die Firma super gut lief. Wir mussten halt immer mehr Angestellte dazu holen, weil es eben so gut lief. Und dann konnten wir unser Haus beziehen. Also alles war auf einmal so, ja, unsere Ziele so erreicht.
Klassischer Traum irgendwie, ja.
Ja, genau, der Traum auf einmal gelebt. Und plötzlich meinte mein Ex-Mann dann so, ich muss hier raus. Ja, also es hatte natürlich bei ihm, das weiß ich erst im Nachgang, aber in der Zeit war es mir nicht klar, bei ihm auch viel mit dieser Verantwortung zu tun. Das ist ihm alles völlig über den Kopf gewachsen. Und wie gesagt, ich war auch so ein bisschen, ja, der stärkere Part einfach. Und das war alles zu viel. Ja, und dann ist er halt dann wirklich für mich von heute auf morgen dann mit einer jüngeren Frau durchgebrannt.
Oh
abgehauen.
Gott, ihr lasst ja auch kein Klischee aus in der Hinsicht.
Ja, ja, das war wirklich, da war alles dabei. Ne? Und wenn man jetzt noch guckt, ganz bekannt, ich darf darüber auch offen reden, weil
er ja gesagt hat dazu?
Bitte? Ja, ja. Es war bekannterweise dann auch noch die Freundin unserer Töchter. Also deswegen hat es mich natürlich dann richtig aus der Bahn gehauen.
Okay, entschuldige, dass ich ganz kurz tief durchatme. Das ist echt. Also bitter.
Ja, das war nicht witzig damals, ganz klar. Ne? Das war also wirklich richtig traumatisch, also auch für mich. Ne?
Aber hast du, also welche Punkte, das wusstest du ja damals noch nicht, das höre ich jetzt da so raus, das mit der Freundin eurer Töchter, sondern woran hast du gemerkt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen?
Na, den Schlussstrich hat er ja gezogen. Ja. So, und er ist dann mit der Freundin da abgehauen. Also das heißt, wahrscheinlich war das auch für ihn dieses Sprungbrett raus erstmal, wobei diese Beziehung dann tatsächlich auch 4 Jahre noch gehalten hatte. Aber ich glaube, für ihn war das eher, dass er erstmal da rauskommt aus dieser ganzen Verantwortung und so weiter. Ne? So. Und den Schlussstrich hätte ich selber gar nicht gezogen. Ich habe ja noch lange darum gekämpft. Ich war ja ich wollte mein Leben ja nicht aufgeben. Das Haus, Firma, das alles mit den Kindern, meine Familie. Und ich habe da gekämpft wie ein Tier. Ja, und trotz dieser Umstände. Ich hätte ihm das alles noch verziehen. Aber das war für ihn ganz klar, ich will da raus. Und er hat das halt dann auch durchgezogen. Teilweise wirklich auch sehr brutal, sage ich mal. Ne? Zu der Zeit war es so. Mhm.
Und wie ging es dir dann danach? Also als er weg war mit der Jüngeren. Und warst du noch im Haus mit deinen Töchtern?
Ich war noch im Haus geblieben. Das war auch sein Wunsch erstmal gewesen. Ne? Er wollte uns ja jetzt auch nicht unbedingt das Zuhause wegnehmen. Er ist ja selber ausgezogen mit der Freundin da gleich zusammen. Aber ich bin im Haus wohnen geblieben, aber das habe ich sehr schwer ausgehalten und habe dann ganz schnell dafür gesorgt, dass ich, also nach, ich weiß nicht, paar Monate später bin ich dann da ausgezogen. Mhm. Ich habe das nicht ausgehalten, nur die ganzen Erinnerungen. Und wie gesagt, mir ging es richtig schlecht. Ich war so dermaßen am Boden.
Auch körperlich?
Ja, also erstmal psychisch, ja, und am Ende dann war es, also das zog sich ja über Jahre, dieser ganze Zustand. Ich war wirklich depressiv, suizidgefährdet, ich musste stationär behandelt werden, mehrfach, weil die Zusammenbrüche so extrem waren. Keiner hat damit gerechnet, ich eigentlich auch nicht, war immer eher der starke Mensch so, ja, und das hat mich dann doch richtig, richtig umgeworfen. Ja. Also genau, und insofern...
Irgendwie bist du ja, also dass wir jetzt so darüber reden können, du zum Teil ja auch ein bisschen, naja, lachen ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber es klingt wie nach einer guten Distanz, die du da inzwischen dazu aufgebaut hast. Aber wie hast du das geschafft? Wo hast du den Anfang gemacht, da rauszukommen?
Genau, also dass ich das heute so kann, das liegt ja einfach daran, weil ich es eben einfach auch komplett verarbeitet habe. Ich habe mich einfach wirklich damit auseinandergesetzt und wie ich da rausgekommen bin, also ich war ja wirklich immer am Abgrund so gewesen, ne? So zwischen, ja, eigentlich suizidgefährdet sehr stark und immer so am Abgrund gelaufen und keine eigene Identität auch irgendwie gehabt. Also das war ja noch das Schlimmste, dass ich gemerkt habe, ich bin gar nicht mehr bei mir. Ich habe mich so über diese Beziehung oder Ehe definiert, dass ich überhaupt gar nicht bei mir war. Und irgendwann kam halt eben dieser körperliche Schlag. Also dann hat mein Körper Schluss gemacht. Das ging ja über Jahre, dieser ganze Zustand. Und dass der Körper dann halt gesagt hat, Feierabend, ich habe eine Lungenentzündung bekommen. Also auch recht heftig und war dann so ans Bett gefesselt. Und dann kam natürlich die Zeit ja zum Nachdenken, nämlich dieses Gefühl, okay, jetzt bist du sowieso alleine, ja, egal wie sehr ich mich versucht habe, irgendwo festzuhalten. Ich war in dieser Situation, in diesem Bett, völlig alleine, niemand
aber
war da.
Aber deine Töchter waren noch da, oder nicht?
Ja, natürlich, aber die hatten auch mit sich selbst zu tun, ne? Die waren damals in der Pubertät und ich wollte sie jetzt nicht noch mehr belasten. Aber was ich auch meinte mit diesem Alleinsein, da war ja auch kein anderer. Ich habe versucht, mich irgendwo in so einer ungesunden Beziehung damals festzuhalten, aber der war halt dann eben auch nicht da. Und ich habe festgestellt, also das war so der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bist du richtig unten, nicht nur psychisch, auch noch körperlich. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann war es das jetzt hier.
Sackgasse, war das so ein bisschen das Gefühl,
absolut,
dass du, ja, es geht nicht nach vorne, nicht, oder es geht irgendwo hin, aber wohin ist noch nicht ganz klar.
Es ging irgendwie gar nicht mehr, ne? Also wirklich Sackgasse trifft wirklich gut das Wort, weil ich wusste auch gar nicht mehr, wohin noch, keine Perspektive. Und wie gesagt, mich so mit meiner Ehe damals identifiziert, dass ich selber richtig leer war, also da war nichts mehr. Ich war irgendwie gar nicht vorhanden. Und dann fing ich aber eben an, und das war der Weg raus ja auch dann, ne? Wirklich diesen Willen aufzubringen, ich will jetzt was ändern, und mich dann mit mir selbst zu beschäftigen.
Und so bist du dann aus dieser Sackgasse rausgekommen?
Genau, also Schritt für Schritt. Allerdings muss ich sogar sagen, dann ging es relativ schnell sogar. Ja, also es hat ja Jahre gedauert, der ganze Prozess. Das ging so ungefähr 4,5 Jahre. Richtig schlimm mit diesen Schmerzen waren so 2 Jahre und dann nochmal so 2,5, um irgendwie Boden unter den Füßen zu kriegen. Und nach 4,5 Jahren kam eben dieser Wendepunkt erst. Dass ich gesagt habe, so Schluss jetzt. Ich kann und ich will jetzt auch alleine leben. Ich will mir das selber beweisen, dass ich ja auch eine eigenständige Person bin, und habe dann sehr zu mir gefunden. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, dann kam schon die neue Liebe.
Okay, und die hält bis heute?
Ja.
Sehr gut.
9 Jahre.
Sagt Tina. Sie hat uns davon erzählt, wie sie einmal ganz tief in einer Sackgasse drin steckte nach einer 17-jährigen Beziehung. 7 davon waren Ehe, ne? Tina, hast du gesagt?
Ja, genau. Ja.
Und wie sie aber wieder rausgefunden hat und heute glücklich verliebt und in einer Beziehung ist. Vielen Dank, Tina.
Sehr gerne. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Mit meiner Ex-Freundin war ich 7 Jahre zusammen. Den Großteil davon haben wir als Fernbeziehung irgendwie geschafft. Ich habe echt richtig viele Fehler gemacht. Manche davon ziemlich groß, und habe das auch so zum Teil auf sie geschoben, weil ich so gesagt habe, ne, irgendwie war sie dann doch nicht die Richtige. Und dann sagte sie irgendwann, ich komme jetzt in deine Stadt. Ich ziehe zu dir. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, jetzt setze ich so richtig schön in der Sackgasse. Jetzt werden alle meine Fehler auf einmal an meine Tür klopfen und sagen, hallo, hier sind wir, und jetzt lass uns mal drüber reden. Diese Sackgasse, wie kommt man aus der wieder raus? Kommt man überhaupt wieder raus? Wenn ja, wie? Wer soll sich zuerst bewegen? Gibt es überhaupt eine Lösung? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Ab21-Paarberater Erik Hegmann. Hi Erik.
Hallo.
Wenn Paare zu dir kommen, die in so einer Situation waren wie ich damals, die so richtig feststecken, weil viele Fehler gemacht wurden, nicht mehr wissen, wo es hingehen soll, was ist da die erste Frage, die du stellst?
Die erste Frage, die ich stelle, ist meistens, warum gerade jetzt? Was ist so unerträglich geworden, dass der Leidensdruck nicht mehr auszuhalten war? Denn viele Paare leben ja relativ lange, ich sag mal, in der Komfortzone, so nennt man das, auch wenn die gar nicht komfortabel ist, wo man sich ein bisschen arrangiert hat mit den Problemen, man weiß, wie man damit zurechtkommt, man kennt die negativen Sachen des Partners, hat sich da irgendwie drauf eingespielt und hat damit arrangiert. Aber dann ist irgendwas passiert, wo mal einer gesagt hat, oder vielleicht auch beide, so geht es nicht weiter, wir rufen jetzt den Paartherapeuten an. Und das ist meistens das, was ich wissen will, weil das zeigt mir, hier ist eine Zäsur passiert. Vorher war was erträglich, jetzt ist es nicht mehr erträglich. Und dann kann ich versuchen herauszufinden, was hat die Situation unerträglich gemacht, wie könnte sie wieder erträglich werden.
Und kann man dann auch schon davon direkt dann auf die Ursachen schließen, oder ist das ein weiter Weg, bis man die Ursachen kennt?
Die Ursachenforschung ist tatsächlich ein weiter Weg, das ist ein bisschen Detektivarbeit, aber natürlich haben wir als Therapeuten auch so ein paar Werkzeuge, die uns diese Arbeit ein bisschen leichter machen. Zum Beispiel wissen wir im Gegensatz zu den Paaren, dass die Sachthemen nicht wichtig sind.
Was sind Sachthemen genau?
Also Sachthemen ist der Streit um die Kindererziehung, die immer aus dem Ruder läuft. Sachthema ist die Aufgabenteilung im Haushalt, über die man sich nicht einigen kann. Sachthemen ist die unterschiedliche Art, mit Geld umzugehen oder in Krisensituationen reagieren zu können. Das sind tatsächlich alle Sachthemen. Die meisten Paare gucken dann und sagen, nee, das sind emotionale Themen. Oder manche Paare sagen auch, weil sie das früher mal so gelernt haben, naja, also wenn man streitet, dann soll man ja auf der Sachebene streiten und die Emotionen rauslassen. Und meistens ist das Problem, dass die emotionale Verbindung der Partner nicht mehr sicher ist. Das heißt, die sind nicht mehr sicher, ob sie in diese Beziehung investieren sollen. Die sind nicht mehr sicher, ob sie einander eigentlich noch lieben, auch in der Streitsituation. Die sind nicht sicher, ob sie sich aufeinander noch verlassen können. Und solange das unsicher ist, solange braucht man über Sachthemen gar nicht zu diskutieren, weil es geht darum, wollen wir eigentlich noch zusammenbleiben? Das ist die Frage, können wir das noch schaffen?
Und nach deiner Erfahrung von deinen Klientinnen und Klienten, ist es was, was beide Partnerinnen und Partner gleich sozusagen betrifft? Oder ist es eher, gibt es da sozusagen so eine Unwucht in der Beziehung?
Häufig gibt es eine Unwucht. Das heißt, dass ein Partner tatsächlich schon innerlich gekündigt hat. Und dann ist das sehr mühsam, weil viele Paare kommen in die Beratung und der Partner, der innerlich gekündigt hat, der wünscht sich, dass der Therapeut oder die Therapeutin den Job übernimmt und dem anderen Partner sagt, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. So dass er fein raus ist und es nicht selber sagen muss. Diese Herausforderung gibt es häufiger. Das ist schwierig natürlich. Dann gibt es auch die Variante, dass ein Partner vielleicht wirklich die Beziehung innerlich gekündigt hat, das aber mit einer Affäre beispielsweise löst und die Affäre nicht aufgeben will und aus dem Grund die Beziehung so für ihn doch noch erträglich ist, weil er ja alles andere, seine Bedürfnisse nach Nähe und nach Sex und vielleicht auch nach Anerkennung woanders bekommt und darüber aber dann nicht reden möchte. Also es gibt viele Möglichkeiten, warum man da erstmal ein Weilchen forschen muss, aber eigentlich ist es schon relativ einfach, einem Paar deutlich zu machen, es geht eben nie um die Zahnpastatube, sondern es geht darum, was die Zahnpastatube mit den beiden Partnern macht. Deswegen streiten die.
Und was sind so Strategien, die ihr dann anwendet im Gespräch, die ihr vielleicht auch gemeinsam entwickelt, um von der Zahnpastatube wieder zurück ins Herz zu kommen?
Beispielsweise die Tatsache, dass wir unglaublich schnell sehr ängstlich werden, wenn wir das Gefühl haben, dass die Verbindung zu unserem Partner abbricht oder abgebrochen ist. Also alleingelassen werden, das ist eine der Urängste von Menschen und darauf reagieren wir mit Angriff, Flucht oder mit Starre. Mehr als diese Varianten haben wir nicht. Und so kann man relativ gut herausfinden, wieso Streits eskalieren. Weil eben jemand sagt, okay, wenn du das tust, fühle ich mich alleingelassen, dann reagiere ich ganz aggressiv darauf. Und so kommt man eigentlich der Grundemotion oder der Emotionsstörung relativ leicht auf die Spur. Also eine Frage beispielsweise, die ich erlebe, die immer gut tut, ist, hat mein Partner mir in schwierigen Zeiten geholfen? Und daran kann man gut erkennen, ob beispielsweise mal in der Beziehungshistorie ein Bruch stattgefunden hat, den einer der Partner nicht überwunden hat. Also da war der Partner nicht da, als der andere zum Beispiel seinen Job verloren hat. Da kam nur ein, das schaffst du schon, kriegst du wieder hin. Für den ist eine Welt zusammengebrochen. Und der andere Partner hat ihn damit allein gelassen. Könnte sowas sein. Oder ein Elternteil ist verstorben und der andere war nicht da. Oder er war im Krankenhaus, der andere kam nicht. Das sind solche Sachen. Und da kann man gut herausfinden, ist diese Beziehung irgendwann mal unterbrochen worden? Und wenn die tatsächlich unterbrochen ist und die sich auch nicht wiederherstellen lässt, dann hilft auch nichts mehr. Also dann ist das Beste tatsächlich, die Partner lassen los und eröffnen sich dadurch beide die Chance auf eine neue Beziehung mit einem neuen Partner, der ihnen in schwierigen Zeiten beiseite steht.
Also du rätst dann auch in so einem Fall, wenn es wirklich so verheerend ist oder so aussichtslos ist, du rätst dann auch schon mal, wenn es gegeben ist, zur Trennung.
Ich würde selber nie zur Trennung raten. Da kommen die dann von alleine schon drauf. Ja. Also das ist so, da gibt es dann eben Werkzeuge, Interventionen, wo man die Partner in Situationen bringt, wo sie selber dann beurteilen, ich glaube, das will ich nicht mehr. Das wäre auch vermessen vom Therapeuten oder der Therapeutin zu sagen, sie sollten sich lieber trennen. Mhm. Wenn da jetzt nicht körperliche Gewalt im Spiel ist, was natürlich auch mal passieren kann, oder echter emotionaler Missbrauch, dann hält man sich eigentlich da wirklich raus. Ja. Denn es steht einem ja auch gar nicht zu. Ich erlebe Paare, die haben eine Dynamik, da würde ich für mich und meine Ehe sagen, möchte ich nicht haben. Aber wenn die damit zufrieden sind, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen.
Ja, wenn wir das Bild der Sackgasse zum Schluss nochmal aufnehmen, wenn man im Auto sitzt oder auch mit dem Fahrrad in eine Sackgasse hineinfährt, dann kann man relativ einfach wenden, so der Platz denn vorhanden ist. Oder man fährt gar nicht erst rein, weil man das Schild vorher gesehen hat. Wie kann man das denn in der Beziehung machen, dass man gar nicht erst in so eine blöde Situation reinkommt, aus der man dann irgendwie wieder raus sich manövrieren muss?
Also zuerst kommt man auch mit dem Fahrrad aus der Sackgasse womöglich anders raus. Man könnte hochklettern und das Fahrrad danach hinter sich herziehen und dann drüber klettern. Also das sind so diese Bilder, wenn wir da drin bleiben. Es gibt immer noch andere Lösungen. Man muss nur gucken, ob man sie findet. Aber was hilft gegen eine Beziehungssackgasse? Was ganz Plattes, das ist tatsächlich Freundlichkeit. Ach. Also das hört sich so banal an, aber das ist ja nicht einfach. Also in einer Streitsituation freundlich zu bleiben, das ist schwierig, das, ist ein großer Anspruch. Und dadurch, dass unser Gehirn so schnell auf Streit mit Eskalation reagiert, hilft es tatsächlich zum Beispiel dem Partner zu sagen, können wir uns bitte so streiten, dass ich noch spüre, dass du mich liebst. Das ist wie eine kleine Zäsur und plötzlich wird aus diesem fast entmenschlichten Gegner vor mir, mit dem ich kämpfe, wieder eine reale Person mit Sorgen, Bedürfnissen, mit Ängsten, die Person, mit der ich seit 10 Jahren oder vielleicht länger zusammenlebe und nicht mehr mein Gegner. Und dann kommt man über Konflikte auch hinweg. Denn wenn die emotionale Verbindung sicher ist zwischen den Partnern, dann gibt es kein Problem, das die beiden nicht irgendwie lösen können.
Sagt Paarberater Erik Hegmann. Und ich halte nochmal fest, aus der Beziehungssackgasse führen tatsächlich Wege raus. Vielleicht nicht rechts, vielleicht nicht links und auch nicht mit Vollspeed rückwärts fahren. Aber es gibt Wege, die man nur selber finden muss. Das Wichtigste ist zu wissen, ist denn überhaupt noch Liebe da? Das war der Ab21-Podcast. Liebe am Ende, so befreien wir uns aus der Sackgasse. Mikro bei Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Danke ans Ab21-Team. Ihr alle bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.